Ja, gibt es was. Hm?
Eine Folge der Ausweitung der Studien, also der Verbreiterung der Studenten ist.
Was meinen Sie jetzt?
Also, ja, weil bisher, oder sagen wir mal, man könnte ja davon ausgehen, dass jetzt einfach von den intellektuellen Kapazitäten nicht wirklich 100% der Bevölkerung für ein anspruchsvolles Universitätsstudium in der Lage sind. Ja? Wenn man jetzt da quasi eine Kurve annimmt, ja, dann müsste man ja auch davon ausgehen, dass wenn mehr Leute studieren, dass insgesamt das Niveau sinken muss, damit mehr Leute in der Lage sind, also quasi damit man sich irgendwie an diese 100%-Marke annähert.
Verstehe, was Sie, also Sie meinen, die Verbreiterung des Studiums, ob da nicht die Senkung des Wissensniveaus eine Konsequenz ist, weil jeder wäre nicht so helle, um es mal so auszudrücken. Ja? Okay. Also ich wollte mit meinem Vortrag eigentlich darstellen, all das hat nichts mit einem Intelligenzquotienten, einem durchschnittlichen oder ähnlichem der Bevölkerung zu tun. Ich will jetzt mal ein paar Sachen illustrieren. Das eine ist, früher hat man gesagt, die 10% studiert haben, ja? Also zu den Zeiten, als nur einen Bruchteil, eine Minderheit an die Hochschulen ging. Naja, das entspricht dem Intelligenz, der Intelligenzverteilung. Das sind halt die Cleveren, wer an der Hochschule ist, und die große Masse, die taugt dafür eh nicht. Dann kam der Staat zu der Überzeugung, auch im internationalen Vergleich, wir brauchen mehr akademisch Gebildete, also mehr als die 10%. Hat Förderungen gemacht und plötzlich waren 20% clever genug, um an die Hochschule zu gehen. Mein Schluss daraus ist, das hat also nichts mit Cleverness zu tun, sondern es ist eine staatliche Entscheidung, wie viele will ich an die Hochschulen zulassen oder nicht. Das ist entscheidend und definiert, wer studieren kann und wer nicht. Und nicht, die sind dafür fähig und befähigt und die nicht. Also ich polemisiere jetzt, das war meine erste Antwort, gegen die Vorstellung, das Hochschulwesen und die Gliederung des Ausbildungswesens in höhere Bildung und niedrigere ist ein Reflex oder ein Abbild, dass die Leute dümmer oder cleverer sind. Ja? Das Zweite, ich will es nochmal deutlich machen, auch an dem Modulstudium, also, oder ich frage erstmal nach an dem Punkt. Merken Sie, ich glaube, Ihre Frage, so wie Sie jetzt nachgefragt haben, dem liegt eine falsche Vorstellung über das Verhältnis von Individuen, die ausgebildet werden und Ausbildungswesen zugrunde. Soll ich noch mal ein anderes Argument bringen? Oder wollen Sie?
Nein, ich habe den Standpunkt schon. Ja. Also meine These ist, es ist sehr hoch bewertet, wenn man intellektuelle Leistung bringt. Ich wollte das jetzt nicht in dem Sinne verstanden wissen, dass quasi die meisten Leute zu dumm sind oder so. Aber die Tatsache, dass sich viele so sehr auf das Intellektuelle versteifen, ist, glaube ich, auch schon wieder ein Reflex unserer gegenwärtigen Situation, dass wir quasi alle hochqualifiziert im intellektuellen Sinne sein müssen, um überhaupt bestehen zu können. Ich glaube, dass andere Qualitäten, die jetzt nicht geistiger Natur sind, auch genauso gefördert werden könnten und den Leuten also quasi ein Auskommen und ein glückliches Dasein verhelfen könnten. Also jetzt nicht unbedingt immer die hochgeistige Betätigung.
Ich versuche es nochmal so, ich glaube, wir reden etwas aneinander vorbei. Sie haben immer die Vorstellung, also ist damit, jetzt haben Sie das zurückgenommen, also wo ich gesagt habe, Sie sagen also, es gibt Dumme und also ich sage, es gibt Clevere und ich greife das an und andere und dann sagen Sie, ja, aber die gibt es doch, nur ich will sie auch gar nicht negativ bewerten oder sowas. Ich will Sie eigentlich immer darauf stoßen zu sagen, das Ausbildungswesen und wer auf welche Position kommt, hat nichts mit Dummheit, mehr oder weniger Intelligenz zu tun. Das gibt es übrigens so gar nicht. Aus folgendem Grund, jetzt will ich doch nochmal einen Gedanken machen. Ich hatte vorhin nur kurz angerissen, bei dem Modulstudium zum Beispiel. Verschärfung der Selektion. Das Interessante ist, bei allen Studiengängen, die sind so organisiert, dass einerseits Wissen vermittelt wird, ja. Wobei man übrigens jetzt sagt, weniger reicht auch. Interessant. Zweitens, dass das Wissen, was vermittelt wird, immer das Material einer Konkurrenz und Auslese ist. Das ist auch nichts Selbstverständliches. Das ist nicht so, ich will rausfinden, wer ist cleverer und wer ist weniger clever, sondern das geht auch so. Man sagt, ein Modul ist eine Workload von 150 Stunden. Die steht dem Studenten zur Verfügung und da soll er sich den Stoff reinziehen. Am Ende steht eine Prüfung. Die Prüfung hat zu ergeben, können Sie in jeder Studienordnung nachlesen, A, B, C, D, E. Ab Unterteilung ist, die besten A sind 10%, die nächsten B sind 20%, die nächsten C sind 30% und wieder rückwärts, D sind 20% und so weiter. Das ist das, was man aus der Schule kennt, nämlich dem, man muss an den Studierenden eine Unterscheidung herstellen, anhand des Stoffes, wer hat gehört zu den Besseren und wer zu den Schlechteren. Das ist unter dem Gesichtspunkt, ich will jemandem Wissen beibringen, absurd. Natürlich, der eine lernt schneller, der andere weniger. Dann wäre aber die Konsequenz eines vernünftigen Ausbildungswesens zu sagen, wer ein bisschen länger braucht, sei es, dass er schwerer kapiert oder von zu Hause schlechtere Voraussetzungen mitbringt, dann sagt man es halt nochmal, dann lässt man ihm mehr Zeit. Wenn ich die Leute bilden will, und dann lernt man das schon. Die Konsequenz bei uns ist ja eine andere. Da wird gerade der gleiche Leistungszwang für alle gesetzt. Daran sollen sie sich sortieren. Es wird schon gesagt im Vorhinein, wie sie sich sortieren sollen. Und so erzeugt man die Unterschiede, die dann bei uns noch nicht mal in dem Sinne harmlos sind. Das will man, naja, der eine kriegt jetzt eine 1 und der andere eine 2, sondern es entscheidet ja darüber, welche Karriere man macht, im Sinne von, ob man den Abschluss überhaupt schafft, mit welcher Note und wie man dann eine Chance hat, auf die Hierarchie der Berufe verteilt zu werden. Also, langer Rede, kurzer Sinn, was ich sagen wollte war, erstens, das ist was Absurdes und nicht Selbstverständliches. Wenn als Resultat eines Bildungswesens eine Hierarchie von Abschlüssen und Noten zustande kommt und die hat nicht das Mindeste damit zu tun, wie clever, wie die Intelligenzverteilung im Volk ist. Dazu hat mein erstes Argument gesehen, wenn der Staat meint, er braucht mehr Akademiker, dann schafft er es sich. Das war die ganze Phase der Expansion. Heutigen Tags, wo er darauf Wert legt zu sagen, ich will mehr Konkurrenz und ich will dann wieder eine Unterscheidung zwischen den Bachelor und den Mastern. Na, dann wird Wert drauf gelegt, zu sagen, naja, aber nur die, die Master machen, sind eigentlich wirklich zur Führung berechtigt, weil die sind auch die Clevereren. Das ist übrigens noch ein anderer Punkt, auf den ich hinweisen will. Nämlich der, das ist auch eine Perfidie, das hat jetzt nichts mit der Hochschulreform zu tun, sondern galt für die alte Bildung wie für die neue. Dass über die Art und Weise, wie das Studium organisiert wird, als Selektion, Wissensvermittlung als Selektion, Sortierung der Studierenden und als Ausschluss übrigens von, zur Zeit ja noch, von ungefähr 60% von der höheren Bildung, also so 18% jetzt bringen es zu dem Abschluss, wird die Hierarchie, die es in dieser Gesellschaft gibt, Berufshierarchie meine ich, die besseren Posten, die dann auch Kommandogewalt oder Führungsposten sind über andere, über die Masse, wird vorstellig gemacht und legitimiert als, das ist eine Hierarchie des Wissens. Ganz so, als würde die Führungsposition sich einem mehr an Wissen im Unterschied zu dem weniger an Wissen der Geführten verdanken. Dabei ist die Führung resultiert, das ist doch nicht zu übersehen, dass die Hierarchie der Berufe sich nicht eine Hierarchie des Wissens ist, sondern eine Hierarchie von Befugnissen. Nur der Zugang, wo man landet, wird bei uns über das Wissen geregelt. Nicht über die Geburt oder Stände, sondern über das Wissen. Also das nochmal ein letzter Hinweis zu dem. Und der andere Punkt, also jetzt gehe ich nochmal auf den Ausgangspunkt ein, wo Sie gefragt haben, wird nicht das Niveau des Wissens durch die Verbreiterung, dass mehr an die Hochschulen kommt, gesenkt? Da muss ich erstmal dagegen sagen, die Frage ist aus den Gründen, die ich eben schon gesagt habe, falsch angelegt. Und das Zweite ist, das hat einfach nichts damit zu tun, dass man mehr an die Hochschule bringt, sondern es hat was damit zu tun, was ist der Zweck dieses Ausbildungswesens. Und dass man jetzt sagt, und auch meine Aussage war nicht, das Niveau der Bildung sinkt. Also ich habe nur mal darauf hingewiesen, exzellent heißt, schon mal interessanterweise nicht mehr Wissen, sondern weniger Wissen. Aber was für ein Wissen, also ich wollte schon Wert drauf legen, was für ein Wissen wird vermittelt. Und in der Gesellschaft ist übrigens nur das Wissen nützliches Wissen. Das ist was anderes als Niveau, was bezogen ist und als tauglich befunden wird für die Berufsanforderungen, die es gibt. Und das ist auch was anderes. Also ein Chemiker soll nicht Bescheid wissen darüber, wo, über zum Beispiel die chemische Industrie und worum geht es da und was hat BASF für Interessen oder sonst was, sondern er soll die chemischen Verbindungen zusammenmixen können und das reicht dann auch. Übrigens, da reicht viel weniger, als was man an der Hochschule dann lernt, aber das ist ja noch ein anderer Punkt, könnte ich auch noch was dazu sagen. Also so weit erstmal. Ich frage mal jetzt, ne? Haben Sie dann noch eine Antwort auf, also ich habe das schon verstanden, wollte nur sagen, haben Sie eine andere Antwort? Yeah. Ja, das ist ja kein Gegensatz. Also es sind doch zwei Sachen. Das eine ist, Sie sprechen an, ob dieses Programm aufgeht, ist eine Frage der Konkurrenz. Richtig. Das ist keine Garantie. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Ich habe gesagt, als was plant der Staat Wissenschaft und Forschung ein? Als Kampfmittel in der Konkurrenz, um es mal nochmal so kurz zu sagen. Ob das aufgeht, ist doch sehr die Frage. Das war übrigens impliziert bei meinem ersten Punkt, nämlich zu sagen, die exklusive Verfügung über das Wissen, über einen Vorsprung in Technologie und ihrer Anwendung, ist ein Kampfmittel, das übrigens alle Standorte anwenden. Deswegen nivelliert sich ja auch immer wieder der Vorsprung. Das ist halt eine Frage, wer hat die Nase vorne? Und deswegen ist es natürlich keine Garantie, aber für einen Staat keine Alternative. Er muss halt die Nase vorhaben. Und dann stellt die Konkurrenz schon raus, wer am Ende die Nase vorne hat. Also deswegen, ich glaube, die Frage ist nämlich eine andere an dem Punkt. Und vielleicht sollten wir uns darüber noch etwas unterhalten. Ich wollte nicht sagen, und wenn das konsequent durchgezogen wird, dann segelt Deutschland an der Spitze. Ich wollte keine Prognose über diese Geschichte machen. Übrigens aus anderer Sicht, also international, die sagen, die Deutschen liegen ganz schön hinten dran. Also darum ging es mir auch gar nicht, sondern ich wollte darauf hinweisen, das ist das Programm. Was heißt das? Für eine Wissenschaft, die für dieses Programm in die Pflicht genommen wird. Und wollte auf die, ich sage immer schäbige, ich kann auch absurde Seite sagen, dass ausgerechnet Wissen für diese, oder das Wissen für dieses Programm hergenommen wird. Vielleicht liegt unser Dissens auch an einem anderen Punkt. Was ich schon behaupten wollte ist, dass Wissen, Naturwissenschaft und Forschung vor allem, tatsächlich eine Produktivkraft des Kapitals sind. Das will ich schon behauptet haben. Also das zu sagen, es ist nicht so, da verfällt der Staat auf was Falsches, auf ein Mittel, das gar nicht dem Kapital und dem Gewinn nützt, sondern man muss festhalten, die Wissenschaft, Forschung und Technologie sind eine Produktivkraft des Kapitals und als anderes sind sie bei uns auch überhaupt nicht in Betracht. Es ist nämlich die Steigerung der Ausbeutung, um es mal so auszudrücken. Also das, wie verschafft sich ein Unternehmen einen Vorsprung in der Konkurrenz? Das geht gar nicht anders als durch Wissenschaft und Technologie. Das war doch der erste Punkt, den ich ausgeführt habe, zu sagen, Produktionsverfahren. Also die bewusste, dass die ganze Technik, die bei uns, die Naturerkenntnis, die dient nur zu dem Zweck, dass man sie als feindliche Potenz gegen die Arbeit einsetzt. Also im Hintergrund steht da schon, um es mal so auszudrücken, in der Gesellschaft ist Wissenschaft nicht ein Mittel der Naturbeherrschung, der Erleichterung der Arbeit, der Vergrößerung des Reichtums für die Produzenten, sondern ist eingeplant. Und allein eingeplant als eine feindliche Macht gegenüber den Produzenten, nämlich im Dienste des Kapitals, um es mal so schlagwortartig zu sagen. Und ob diese Kalkulation aufgeht, ist eine ganz andere Frage. Das macht nämlich jeder Standort und zurzeit sieht es eher so aus, Deutschland verliert oder betrachtet sich selbst ein bisschen auf der Verliererstraße und meint, es müsste gehörige Anstrengungen machen. Das zu korrigieren, gerade angesichts dessen, dass Konkurrenten wie China oder Indien, die bislang mit Billiglohn konkurriert haben, enorme Anstrengungen unternehmen, genau diese Potenz des Kapitals, nämlich Wissenschaft und Ausbildung, auch für sich zu entdecken und zu funktionalisieren. Und da kann durchaus rauskommen, dass die Horrorvision, die immer zitiert wird, dass in Zukunft der Vorsprung, wir haben wenige natürliche Ressourcen, heißt es immer in Deutschland, aber mehr Technologie und wir müssen da den Vorsprung haben, dass es nicht aufgeht. Also das mal als Antwort. Ich weiß nicht, ob sie da, zufriedengestellt hat jetzt.
Insofern schon, dass sie sagen, okay, sie machen keine Aussagen über die Erfolgsaussicht. Ich bin aber leider unzufrieden damit, weil sie haben zum einen mit den zwei Zitaten angefangen von Schulmann und
vom Schröder war das. Ja.
Dass diese ganze Reform ja angeleitet würde, deshalb, um das Wachstum in Deutschland zu fördern,
ja,
dass die Naturwissenschaften dazu beitragen können, dass die vielleicht dafür auch hergerichtet werden, das fände ich schon, aber mir kommt es schon, dass ich zweifle an der richtigen Bestimmung, die sie im Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft gegeben haben.
Aber da müssen Sie schon noch ein Argument bringen.
Man kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt, was da in der Einleitung schon steht. Bessere Wissenschaft, deswegen die Patienten der Germanisten brauchen wir, um die kapitalistische Staatenkonkurrenz der Nation zwischen denen möglichst zu gewinnen. Das denke ich mal, das haben Sie dann in Teil 2 zwar so nicht mit nachgehängt, aber ausgeführt wollten Sie es nur haben. Die Nützlichkeit und die Gewinnmächtigkeit an die Naturwissenschaften.
Ja.
Haben Sie dann einfach übertragen auf die Geisteswissenschaften, aber denkt, das stimmt es ja nicht.
Na, das wollte ich auch wirklich nicht behaupten. Also die Interpretation von einem Gedicht ist keine Produktivkraft des Kapitals. Also das, also deswegen, das habe ich doch deutlich gemacht. Also da muss man schon unterscheiden. Ich hatte gesagt, das sind zwei Sachen. Nützlich und potent. Eine Potenz ist die Naturwissenschaft und die Technik, also na, allgemein die Wissenschaft, habe ich gesagt, als Mittel der Entwicklung von neuen Produkten und Produktionsverfahren. Das ist ja klar, das ist die Naturwissenschaft und die Technologie, also die Anwendung der Naturgesetze für die Maschinerie, also das alles, was ich ausgeführt habe. Ich hatte nur den Punkt, also das wäre ja auch lächerlich, also die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, da war meine Aussage gewesen. Das ist ja auch keine Naturbeherrschung, sondern es sind Aussagen über Gesellschaft, Kunst, Kultur und Ähnliches. Und da war meine Aussage, nützlich sind die durch staatsbürgerliche Legitimationen, dadurch ist jetzt eine pauschale Behauptung, ist ja auch nicht unser Thema hier, dass sie Orientierungswissen, Erfolgsstrategien und Ähnliches liefern. Da war nicht meine Behauptung, durch die Einverleibung von Geisteswissenschaftlern würde das Kapital produktiver, wirklich nicht. Also da muss man schon unterscheiden zwischen Naturwissenschaft und Technologie als Mittel des Kapitals und Geistes- und Gesellschaftswissenschaftlern als Ideologiebildung, als Pflege staatsbürgerlichen Bewusstseins für Individuen, die hier in den Dienst für fremde Interessen genommen werden, aber sich das zurechtlegen sollen als, naja, wie die Gesellschaft hier läuft, das ist vernünftig und auch zu meinem Besten. Also das muss man schon unterscheiden. Und ich glaube, es fällt nach wie vor zurück, gleich nicht vergessen. Die Differenz ist nach wie vor, glaube ich, die. Meine Behauptung hier ist schon die, ganz strikt, dass Naturwissenschaft und Technologie, und da irren sich Bullmann und Schröder nicht, eine Potenz des Kapitals sind, und was sie wollen, ist diese Potenz zu effektivieren. Das ist die Behauptung. Und das muss man trennen, um es nochmal so zu sagen, von ob diese Strategie aufgeht. Und das hat nichts damit zu tun, und das ist der falsche Rückschluss. Nicht, dass das nicht die Potenz wären, sondern alle Nationen und Standorte bringen diese Potenz in Anschlag. Und dann ist es logischerweise eine Frage der Konkurrenz, wer als Sieger und als Verlierer aus der hervorgeht. Ist übrigens nur das als letzte Bemerkung. Dasselbe Verhältnis wie Senkung des Lohns. Das machen auch alle Staaten. Und ob da Deutschland hervorgeht oder Großbritannien oder China aus so einer, nee, die müssen ja nicht senken, weil es eh noch niedrig ist. Aber ob da ist es genau dasselbe. Daraus zu schließen, also ist die Ausbeutung die billigere, also die mehr Leistung für weniger Geld, ist gar keine Potenz des Kapitals. Ist genau dasselbe wie bei der Wissenschaft. Das ist eine falsche Vermischung von, es ist eine Frage der Konkurrenz, wer als Sieger heraus hervorgeht. Nur alle bestreiten sie damit die Konkurrenz. Also das ist doch der schönste Beweis dafür. Sie betrachten das und behandeln das, und es ist es auch, als Potenz ihrer Konkurrenz und ihrer Nation und des Kapitals da. Aber ich, Sie können ja nochmal nachdenken, jetzt gab es hier erst eine Frage oder eine Meldung, vielleicht auch.